Deutschlandradio Kultur 2254.
Parteitag der Linken in Dresden. Brauchen wir eine sozialistische Alternative? Das ist die Frage, die ich heute gern mit Ihnen diskutieren möchte. Sie können wie immer anrufen unter der 00800 2254 2254. Am Mikrofon ist Jan-Christoph Kitzler. Schönen guten Morgen. "100% sozial". Mit diesem Slogan will die Linke punkten bei der Bundestagswahl im September. Aber ist das eine Botschaft, die die Wähler hinterm Ofen hervorlockt? An diesem Sonnabend hat sich die Linke in Dresden getroffen zum großen Wahlparteitag. Und während der letzte Parteitag vor einem Jahr in Göttingen noch geprägt war von Grabenkämpfen, persönlichen Angriffen und von Chaos, sollte die Botschaft dieses Tages sein: Wir stehen zusammen. Immerhin, gerade eben erst haben die rund 550 Delegierten das Wahlprogramm verabschiedet mit großer Mehrheit. Wir sind also ganz aktuell, nach Mitternacht war das. Da setzt man in diesem Wahlprogramm unter anderem auf kräftige Steuererhöhungen für die Reichen. Der Spitzensteuersatz soll auf 53% steigen. Für Einkommen über 1 Million sollen sogar 75% fällig werden. Aber reicht das auch zum Erfolg? Fraktionschef Gregor Gysi hat die Losung ausgegeben: Wir werden zweistellig. Man will anknüpfen an das gute Ergebnis der Bundestagswahl von 2009. Damals kam die Linke immerhin auf 11,9%. Doch davon sind die Umfragen dieser Tage weit entfernt. Da liegt man um die 6%, manchmal etwas darüber. Und es stellt sich ganz grundsätzlich die Frage: Brauchen wir die Linke überhaupt noch? Und wenn ja, wofür? Wie wichtig ist Ihnen, dass die Linke im Bundestag sitzt? Und glauben Sie, dass die Partei ähnlich erfolgreich sein kann wie bei der letzten Bundestagswahl vor 4 Jahren? Rufen Sie an, sagen Sie Ihre Meinung live in der Sendung. Sie erreichen uns wie immer unter folgender Nummer: 00800 2254 2254. Und wenn Sie aus dem europäischen Festnetz anrufen, ist das Gespräch für Sie kostenlos. 00800 2254 2254. Kultur 2254, Sie hören die Nachtgespräche am Telefon. 86 Seiten dick ist der Entwurf für das Wahlprogramm, das die Linke an diesem Samstag in Dresden 15 Stunden lang diskutiert und am Ende beschlossen hat. Gerade erst kam die Einigung, immerhin mit großer Mehrheit. 100 Tage vor der Wahl will die Linke ein Zeichen setzen. Wir stehen zusammen, das war ja nicht immer so. Und der Einband, den das Wahlprogramm hat, ist natürlich rot und außen steht 100% sozial. Die Linke will das wahre soziale Gewissen unter den Parteien sein. Katja Kipping, die Parteivorsitzende, sprach in ihrer Rede heute auch von der sozialen Alarmanlage, die die Linke sei. Ist das diese Partei auch in Ihren Augen? Wird die Linke weiter gebraucht? Die Menschen, die für die Wahlumfragen, die zurzeit ziemlich viel stattfinden, befragt werden, scheinen das nicht ganz so zu sehen. Da dümpelt die Linke um die 6%. Zur Erinnerung, bei der letzten Bundestagswahl 2009 hatte die Partei 11,9% der Stimmen bekommen. Wie wichtig ist Ihnen, dass die Linke weiter im Bundestag sitzt? Ist das eine wichtige Stimme in unserer Parteienlandschaft? Oder ist die Linke am Ende nicht doch mehr und nicht weniger als eine Regionalpartei aus dem Osten? Darüber will ich mit Ihnen diskutieren. Sie erreichen uns unter der 00800 2254 2254. Auch heute haben wieder einige Hörer schon vor der Sendung auf unseren Anrufbeantworter gesprochen und dort ihre Meinung gesagt. Hören wir mal schnell ein paar Stimmen.
Nach meiner Meinung brauchen wir die Linkspartei gar nicht. Die Linkspartei will sich an keiner Regierung beteiligen, sondern nur fundamental Opposition betreiben.
Ja, mein Name ist Hans-Reinhard Scholz. Mein Grund, warum ich anrufe, ist, dass die linke Partei auch mal hier im Westen Chancen hätte. Wenn sie von ihrem Programm so meinen, da wie sie sagen, mehr soziale Gerechtigkeit und für mehr Arbeitsplätze sorgen, dann bin ich für die Linke.
Lenz Gehrer, die Linke ist so wichtig geworden, dass sie unbedingt in den Deutschen Bundestag rein muss. Und ich hoffe, dass das auch den Bürgern, die an der Untergrenze leben müssen, dass die auch mal endlich schlau werden und mal genau merken, wo es lang geht.
Naja, aus Heilbronn, wir brauchen auch die kleinen Parteien. Und bevor ich meine Stimme der Große gebe, gäbe es lieber so eine kleine, weil an die Macht kommen die ja so und so nicht.
Ja, die Linkspartei hat an Popularität verloren, obwohl sie gute Thesen vertritt. Gregor Gysi vertritt Standpunkte, die sehr richtig sind und sehr bodenständig auch sehr gut sich anhören.
Ja, Schmoo, Leipzig. Ich würde die Linken sicher nie wählen. Ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen. Trotzdem bin ich nicht gegen diese Partei. Stellt meines Erachtens ein Korrektiv dar. Die haben auch teilweise ganz gute Köpfe, kluge Politiker. Und es macht den Wahlkampf auch ein bisschen lebendig. Bisher mag man ja kaum was davon. Der ist ja echt stinkelangweilig. Ich wünsche mir da mehr Dynamik und mehr Feuer.
Ein Korrektiv, kluge Köpfe und ein etwas lebendigerer Wahlkampf. Das sind ein paar Stimmen von unserem Anrufbeantworter zum Thema Die Linke. Jetzt beginnen wir die Live-Debatte. Nur noch mal schnell zur Erinnerung, die Nummer, die Sie wählen müssen, um hier mitzudiskutieren, sie lautet 00800 2254 2254. Jetzt legen wir los. Wir starten in Berlin bei Achim Schmidt. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt.
Ich grüße Sie aus voller Kehle, Herr
Kessler. Hallo.
Natürlich wird die Linke gebraucht, natürlich ist von mir, weil es gibt doch in dieser Gesellschaft keine Alternative. Entweder die großen Volksparteien, die sind nun fast wirklich austauschbar und der eine nimmt den Mund links voll und der andere rechts und was wird, weiß keiner. Man kann es nur vermuten aus den Wahlergebnissen, die schon vorher stattgefunden haben. Und auch die SPD hat sich sehr, sehr, ich sag mal jetzt normalisiert. Leute wie Wehner oder Brandt oder so, die gibt's doch da auch nicht mehr. Leider hat die Linke viel zu wenig Leute, die schlagkräftig argumentieren können und so. Und das meines Erachtens liegt an unserer Gesellschaft. Die Leute hängen vom Fernseher, gucken sich Rosenkriege an, Serien an. Das wird ihnen hingesetzt, das braucht man bloß zu schlucken. Anstatt propagiert wird das Lernen. Von Brecht gibt es ein Gedicht Lob des Lernens. Das müsste eigentlich in der Schule gelehrt und immer wieder interpretiert werden und neu erklärt werden. Denn je dümmer der Mensch ist, desto mehr Platz hat diese Gesellschaftsordnung, die jetzt stattfindet. Ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist. Mhm. Das Gesundheitswesen ist zum Beispiel sicher verbesserungswürdig, aber das ist somit das Beste in der Welt, schätze ich mal ein. Und viele andere Sachen auch. Aber dass der größte Teil des Gewinns in private Hände geht und für Dinge verbraucht wird, die nicht nötig sind und so, das könnte man durch viel, viel Bildung wenigstens erstmal publik machen. Viele wissen das da gar nicht. Jetzt mal ein dummer Witz, da sehen zwei einen Regenbogen, da sagt der eine, siehst du, dafür haben sie Geld, aber studieren lassen sie uns nicht. Das ist bei vielen, nun nicht wörtlich, aber bei vielen die Meinung, die einfach keine Zusammenhänge mehr sehen.
Und Sie würden sagen, Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, da brauchen wir die Linke, weil die anderen Parteien, ich sage es jetzt mit meinen Worten mal, bieten da nur so einen politischen Einheitsbrei.
Ja, genau. Und kümmern sich den Deibel um Kultur zum Beispiel. Da werden sonst was für Summen rausgeschmissen. Die Straßen müssen wunderbar sein. Ist ja vielleicht auch wichtig, aber Kultur und Bildung ist doch viel wichtiger. Wenn die Menschheit das nicht hat, und nicht immer mehr hat, dann geht sie wirklich den Bach runter. Dann sägt sie weiter an dem Ast, auf dem sie sitzt. Mhm. Das trifft ja nun nicht bloß für Deutschland zu. Das ist ja woanders noch viel schlimmer. Und ich meine, dass die Linke vielleicht, also ich traue mich ja nicht, gar nicht zu sagen, wenn das zum Beispiel in der Kommunismus sagt, dann schreien die anderen alle los, weil sie an Stasi denken und an KGB und Arbeitslager. Aber der Kommunismus war ja mal ganz anders. Ihr dacht, die sollen doch mal bei Marx, der wird ja wieder modern, Gott sei Dank, nachlesen. Und okay. Wie gesagt, es kommt darauf, auf das Wichtige zu achten. Und da ist die Linke meines Erachtens die Einzige, die konsequent das fordert und auch konsequent umsetzen würde, wenn man ihr den Raum lassen würde. Jetzt habe ich aber lange genug.
Herr Schmidt, klare Sache, wir lassen das so stehen. Ich danke für den Auftakt.
Okay.
Tschüss, machen Sie es gut. Jetzt sind wir in Kempten im Allgäu. Ilse Hinrichs ist dran. Frau Hinrichs, sehen Sie das genauso wie der Vorredner?
Ja, also zuerst mal guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
In die Runde. Ich habe also über Phoenix habe ich die Reden angehört und eben auch den Parteitag mitverfolgt. Ich bin ja selber Mitglied der Linken, nachdem ich von den Grünen enttäuscht war, als sie in der Schröder-Regierung mit waren. Mhm. Da haben sie ja einiges mitverantwortet, womit ich gar nicht einverstanden war, zum Beispiel Hartz IV. Und also ich muss sagen, das Programm der Linken gefällt mir sehr gut. Und man hat ja auch in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass die anderen Parteien bei der Linken klauen. Wenn sie merken, dass das gut ankommt, dann vertreten das die anderen Parteien plötzlich auch.
Aber ist das nicht gerade das Problem der Linken, dass jetzt auch zum Beispiel die Kanzlerin sogar fordert, wir brauchen eine Mietpreisbremse? Das wäre eigentlich eine klassische linke Position. Wird den Linken, der Linken da nicht das Wasser abgegraben?
Ja, aber ich muss sagen, ich hoffe, dass die Leute klug genug sind, dass sie unterscheiden können, wer etwas nur vor der Wahl sagt, um Stimmen zu gewinnen, und wem man zutrauen kann, dass er das dann wirklich nachher auch durchsetzt. Also wenn ich jetzt höre, die Linke fordert eine Steuererhöhung, 53%,
ja,
das war bei Kohl auch. Da sagt keiner, Kohl wäre ein Sozialist gewesen. Und das ist bei den letzten Regierungen falsch gemacht worden, dass die mit dem höchsten Steuersatz so weit runtergegangen sind. Das kann ruhig wieder auf 53% hoch.
Wie schätzen Sie denn die Chancen ein der Linken bei der Bundestagswahl? Wie sehen Sie das?
Ja, also ich hoffe, dass also die ganzen Querelen, die es lange Zeit bei der Linken gegeben hat,
oh ja,
die jetzt zu Ende sind, und das haben sie ja auch gesagt, dass alle zusammenstehen würden, obwohl Oskar Lafontaine ja in einem Punkt wieder eine andere Meinung geäußert hat.
Die berühmte Euro-Frage, nicht? Brauchen wir den Euro oder nicht?
Ja, Euro. Ich habe nur bei Lafontaine, also dessen Meinung ich bisher immer gut gefunden habe, und was er hier so genau will, das weiß ich nicht. Ich bin aber der Überzeugung, dass er nicht dasselbe will wie die AfD.
Die Alternative für Deutschland.
Sollen ja die ärmeren Länder raushaben aus dem Euro. Und Lafontaine möchte, dass diese ärmeren Länder nicht mehr so sehr unter Druck stehen.
Ja.
Das ist ihm wichtig. Also da hat es ja in sehr vielen Ländern sehr viele Selbstmorde gegeben, weil die Leute nicht mehr aus noch ein wussten.
Ja. Na gut,
und wer hat das Geld gekriegt? Nicht die Bürger, sondern die Bank.
Gut, aber die Frage ist natürlich vom Tisch jetzt. Ne? Die Linke hat gesagt, nein, wir stehen zum Euro. Und
ja,
das, was Lafontaine gesagt hat, war in dem Fall eine Mindermeinung sozusagen.
Naja, das ist richtig.
Hm.
Aber ich wollte nur den Unterschied zwischen der AfD und Lafontaine ein bisschen rausarbeiten.
Ist angekommen. Danke, Frau Hinrichs, für den Anruf.
Gregor Gysi hat eine hervorragende Rede gehalten und hat auch alle Punkte angeführt. Ich meine, andere haben auch noch gute Reden gehalten. Ich weiß nicht, ob Lafontaine vielleicht morgen noch spricht oder ob er sich diesmal gar nicht so groß zu Wort meldet, das weiß ich nicht. Aber Gysi hat eins vergessen, und zwar die Pflege. Vielleicht hat er das unter dem Punkt Gesundheit mitgemeint, aber ich selber bin pflegebedürftig, und das ist eine solche Katastrophe.
Ja.
Ich habe jahrelang um die Pflegestufe 1 gekämpft. Jetzt kämpfe ich bereits seit 3 Jahren um die Pflegestufe 2. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm.
Und das ist ein Thema, um das sich die Linke auch kümmern müsste. Frau Hinrichs, danke für Ihren Anruf. Erstmal bis hier.
Ja, bitte.
Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.
Jetzt sind wir in Leipzig bei Uwe Gutzeit. Herr Gutzeit, aus Leipzig kommen Sie. Sehen Sie das ein bisschen anders, auch weil Sie aus Ostdeutschland sind?
Nee, ich sehe das überhaupt nicht anders. Hm. Ich bin der Meinung, erstmal guten Morgen, Herr Kitzler. Ja. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Also ich sage mir, wir brauchen die Linke, weil die SPD von ihren sozialen Positionen doch weit abgerückt ist. Zum Teil sogar nach rechts abgerückt ist. Ich denke zum Beispiel an die Abschiebepraktiken und an die, wie man zum Beispiel eben mit Asylbewerbern auch umgegangen ist in den letzten Jahren. Hartz IV war ein großer Fehler. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, wenn man jetzt immer sagt, ja, das ist unbezahlbar, der Mindestlohn von 10 Euro, man sollte irgendwie, können die Leute wahrscheinlich alle nicht rechnen. Wir bekommen hier einen Bruttolohn im Monat von 1.600 Euro, 1.500 Euro. Und wenn Sie das mal für einen Single rechnen, was der schon an Steuern bezahlen muss und dann die Miete abrechnen, Versicherungen abbrechen, der kann dann trotzdem nichts weglegen. Und wenn ich dann gleich sehe, die Löhne, wie zum Beispiel ein Herr Hoeneß, der dann im Endeffekt vielleicht auch noch Steuern hinterzieht. Und das finde ich ganz einfach, dass wir da eine Partei brauchen, die ein soziales Gewissen darstellt und die dann auch wieder mal, wie soll ich sagen, für einen Ausgleich ganz einfach sorgt. Und notfalls muss das ja offenbar hier mit Gesetzen geschehen, da die CDU, CSU, die FDP, das sind ja eigentlich wirklich bloß noch Parteien für die Besserverdienenden.
Also das, was die Linke vorhat an Umverteilung, das ist Ihrer Meinung nach genau richtig?
Das ist genau, es führt kein anderer Weg vorbei. Wenn man das jetzt nicht tut, dann wird das, denke ich mal, in 15, 20 Jahren anderweitig geschehen. Denn dann wird es irgendwann soziale Unruhen geben, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. In der letzten Sendung war ja ein Bürger sogar, der anrief und der befürchtete sogar, dass es zum Bürgerkrieg kommt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn man das zum Beispiel jetzt auch sieht mit den Flutopfern und wir sehen vielleicht die Leute, die vielleicht gerade mal Hartz IV haben und die werden keine Kredite bekommen, das bedeutet, sie haben alles verloren, dass diese Leute dann mitunter frustriert sind, dass diese Leute vielleicht sogar Depressionen kriegen, Selbstmord begehen oder vielleicht sogar Gewalt gegen sich oder andere anwenden, das könnte durchaus passieren. Und ich denke mal, wir sind ein reiches Land. Schauen Sie mal, wie viel Steuergelder wir ausgeben, zum Beispiel für die Rüstung. Und da finde ich die Linke auch gut, weil sie sagt, kein Krieg nirgends. Und sie hat das schon vor 20 Jahren gesagt. Mhm. Und als sie PDS war, kann ich mich sehr gut erinnern, da war Deutschland noch nicht einmal in hier Kosovo, ja, und da hatte sie ein Plakat, ein Werbeplakat, also Wahlwerbungsplakat, und da war ein Kreuz drauf und da war ein Helm auf diesem Kreuz, also es war so ein Totenkreuz, ne, wie auf dem Friedhof, und da stand die Waffen nieder PDS. Und wenn man überlegt, jetzt Jahre später, wie viele Soldaten sind tatsächlich tot heimgekehrt, wo man ganz einfach sagen sind, die sind für nichts und wieder nichts gestorben, wie viele kommen total traumatisiert nach Deutschland, alleine wenn man überlegt, was auch diese Behandlung kostet, was diese ganze Rüstung kostet und vor allem, ich sage mir, sie sind die einzigste Partei, ich habe das schon mal in einer Sendung gesagt, die keine Spenden bekommen, zum Beispiel von der Rüstungsindustrie. Mhm. Die CDU, die CSU, die FDP, die haben wirklich die besten Verbindungen zu Heckler und Koch, zu Kraus, Maffei, zu EADS und im Endeffekt ist es tatsächlich so, diese Firmen beeinflussen die Politik, werden den Politikern noch sagen, wo sie vielleicht noch Kriege durchführen können. Es ist katastrophal. Mhm. Und ich würde noch gerne was sagen, ja, zum Beispiel, weil ja die CDU sich gerne immer aufregt. Sie hat ja mal vor Jahren diese rote Sockenkampagne durchgeführt.
Mhm. Ist lange her schon.
Ja, aber die CDU war ja auch eine Partei, die hatte sehr viele Nazis nach dem Krieg in ihrer Partei und vor allem diese Parteispendenaffäre, die noch gar nicht lang her ist. Ich fand es unmöglich, wie sich damals Kohl geäußert hat und auch damals hat ja die, damals hieß ja noch PDS, ihre Meinung auch dazu gehabt. Ich fand es unmöglich, wie dieser Mensch gesagt hat damals, ja, er sagt nichts, er hätte ja damals das überhaupt nicht abgeben dürfen. Das Versprechen und wie dieser Mensch in dieser Partei immer noch in der CDU, also wie er immer noch hochgehoben wird und wie er immer noch irgendwie als der große Politiker dargestellt wird, aber es wird dann vergessen, was er im Nachhinein gemacht hat. Das ist so ein großer Schnitzer gewesen, da sage ich mir, ich kann diese Parteien, die auch übrigens so unsozial sind, die kann ich nicht wählen.
Nun haben wir es ja jetzt heute mit Angela Merkel zu tun und die Frage ist schon, ist die Linke, die ja bei den letzten Landtagswahlen auch gerade in den westdeutschen Bundesländern nicht besonders gut abgeschnitten hat, vielleicht jetzt auch zurückgestützt so ein bisschen auf ein ostdeutsches Phänomen?
Ja, ich würde jetzt erstmal sagen Folgendes. Diejenigen, die betroffen sind, zum Beispiel von Hartz IV, die betroffen sind, dass sie wenig Geld verdienen, die ganzen Geringverdiener, die Alleinerziehenden, die vielleicht auch Behinderte, ich denke mal, dass dort ein Großteil nicht wählen geht. Ja. Wenn diese Leute die Partei wählen gehen würden, dann wäre das was anderes. Aber schauen Sie doch mal an, die Leute lesen doch alle unsere schöne Bild-Zeitung, ja. Und ich glaube, dass da eine derartige Manipulation stattfindet, gerade wie man zum Beispiel eben über Arbeitslose spricht. Ich habe das in den letzten Jahren gesehen. Es ist unfassbar, was sich mittlerweile diese Zeit Zeitung anmaßt. Da steht zum Beispiel Artikel drin, Hartz-IV-Empfänger kauft sich Flachbild-TV. Wissen Sie, das ist so ein Unsinn ist, dass erstmal gibt es keine Röhren-TVs mehr, zweitens geht es der Bild-Zeitung in Dreck an. Ich sage doch nicht, denn ihre Fotojournalisten kaufen sich Kameras, wo eine 8000 Euro kostet. Für den müsst den sie schreiben, da reicht eigentlich eine Bayrette aus der DDR, muss ich mal sagen. Nee, wirklich, also ich finde das dermaßen unmöglich, was dieses Hetzblatt verursacht hat, auch seit Hartz IV. Und es hat tatsächlich eine Art Gehirnwäsche stattgefunden. Ich sage mir auch manchmal, wie können die Leute so dumm sein, wirklich so eine Partei wie eben die CDU, die auch bewusst das Volk belogen hat, nochmal zu wählen. Und wenn ich mir zum Beispiel in Bayern den Fall jetzt angucke, das ist so unrechtsstaatlich, was mit den Herrn Mollat geschieht. Und dann kommt die Frau hier von, ich glaube, es ist auch CSU, die Frau Merck dorthin und macht so, als wenn sie die Sache aufgeklärt hat. Es hat im Internet verschiedene Foren gegeben. Sie ist mit der Nase auf diesen Fall gestützt worden. Und dann gibt es immer noch die Leute, die das gut finden, die weiterhin die CDU, die CSU, die FDP wählen. Ich frage mir wirklich, manchem Mann ist manchen nicht zu helfen, aber ich nehme mal an, es sind hauptsächlich die Besserverdienten, die zur Wahl gehen werden, die ihre Parteien auf jeden Fall unterstützen werden und die armen Leute wieder, die kleinen, vielleicht auch zum Teil nicht so gebildeten Leute, werden das leider erdulden und werden nicht ihre Interessen vertreten.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir alle hoffen, dass möglichst viele zur Wahl gehen, egal wie wir zur Linken stehen.
Ja, auf jeden Fall, weil ich sage mir, es ist ja so, wenn die ärmere Bevölkerung nicht mehr geht, dann wird sie ganz einfach bestimmt werden von den Reichen und da muss man tatsächlich sagen, wie man immer doch so schön sagt, jedes Volk hat dann seine Regierung verdient, aber ich möchte nicht die Zustände haben, das muss ich Ihnen sagen, wie sie jetzt in der Türkei sind und ich weiß nicht, wenn wirklich die Schere von Arm und Reich weiter auseinander geht, was in den nächsten 20 Jahren kommt. Und wir haben auch in Deutschland in der Polizei zum Teil Zustände, die also äußerst zweifelhaft sind. Und das tut auch die Linke oft aufführen, gerade Menschenrechte, gerade die Katja Kipping ist da eine Vorreiterin. Und ich denke, aus der Frau, wenn sie sich noch ein bisschen weiterentwickelt, wird auch etwas.
Okay, vielen Dank, Herr Gutzeit.
Ich bedanke mich ebenfalls.
Machen Sie es gut, tschüss.
Tschüss.
Bisher haben wir also viele jetzt doch ziemlich positiv über die Linke geredet. Mal hören, was Manfred Kirsch sagt in Neuwied. Schönen guten Morgen, Herr Kirsch.
Guten Morgen, Herr Kitzler. Ja, ich bin also zunächst einmal derselben Auffassung, die Herr Gutzeit gerade vertreten hat, beispielsweise in Frage der Asylbewerber, weil hier sich die etablierten Parteien schon Anfang der 90er Jahre schuldig gemacht haben. Und ich möchte auch ausdrücklich zustimmen, was die Rolle dieses großen Boulevardblattes mit den vier Buchstaben betrifft. Ja. Hab aber jetzt auch noch eine andere Vision. Und zwar habe ich nach wie vor die Vision als Mensch, der 25 Jahre Mitglied der SPD war, bis Anfang der 90er Jahre und sie dann verlassen hat wegen des Asylkompromisses, habe ich heute noch die Vision, trotz Existenz der Linkspartei, dass die Sozialdemokratie intern, und die Sozialdemokratie ist meiner Meinung nach wie vor das Original für soziale Gerechtigkeit in diesem Lande, dass die Sozialdemokratie wieder einen starken linken Flügel bekommen könnte. Und wenn ich mir die Programmatik der SPD, die Wahlprogrammatik angucke, da muss ich sagen, hat die SPD sich wieder besser entwickelt nach diesen schlimmen Jahren der Schröder-Ära. Gerhard Schröder hat die Sozialdemokratie mit seiner unsozialen Politik fast zerstört und ist der Geburtshelfer der Linken gewesen. Und ich hoffe, dass die Programmatik der SPD von heute auch richtig mit Positionen von Leuten vertreten wird, die diese Meinung vertreten. Das heißt also, dass personell die SPD sich angleicht an das, was sie inhaltlich sagt. Und das heißt für mich, dass beispielsweise ein Herr Peer Steinbrück dies nicht so tun kann. Ich werde weiterhin sozialdemokratisch wählen, weil ich der Auffassung bin, dass dieses Land eine starke Sozialdemokratie braucht. Aber ich glaube, dass mit diesem Kandidaten, und da gibt es ja jetzt schon eine Diskussion zwischen Gabriel und Steinbrück, dass diese personelle Zusammensetzung nicht so ist, wie sie sein müsste. Mhm. Auch ein Otto Wiesehügel ändert daran nichts. Ich meine, Programmatik und Inhalt und Personen passen nicht aufeinander. Und das ist das große Problem der SPD. Und das ist bei dieser Wahl auch noch eine Chance für die Linken. Ich denke, die Linken werden in den Bundestag einziehen, schätze sie so bei 7-8%. Und meine, dass es notwendig sein wird, dass die Linke in der SPD sich auch personell wieder stärkt und Flagge zeigt.
Herr Kirsch, der Herr Rixinger, der Co-Parteichef der Linken, hat heute ja was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er erwartet für diese Bundestagswahl in 100 Tagen einen simulierten Lagerwahlkampf. Und er sagt, wenn man genauer hinsieht, dann sind die Unterschiede zwischen Merkel und Steinbrück eher marginal. Ist das das Problem oder vielleicht auch die Chance der Linken?
Ich glaube, dass die Unterschiede zwischen Merkel und Steinbrück in den Personen eher marginal sind. Die Programmatik ist eine vollkommen andere. Ja. Die SPD hat heute ein Wahlprogramm, das eigentlich linken Ansprüchen derzeit genügen würde. Ich glaube also, dass dieser Lagerwahlkampf geführt werden wird und dass sich die Linke dann auch mal überlegen muss, nicht nur die Sozialdemokratie, ob nicht eine Mehrheit aus Rot, Grün, Rot möglich sein wird und diese strukturelle linke Mehrheit dann letzten Endes Politik betreiben könnte. Der Egon Bahr, einer der großen alten Männer der deutschen Sozialdemokratie, hat vor 2 Wochen in der Frankfurter Rundschau ein Interview gegeben und sich gegen eine große Koalition ausgesprochen, weil das, wenn es dazu käme, die Sozialdemokratie auseinanderreißen würde wieder. Und er hat sich auch dafür ausgesprochen, so ein rot-grün-rotes Bündnis zu machen, was er für machbar hält, auch wenn man sich über die Außenpolitik einigt. Aber inhaltlich hält er das für machbar. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir eine linke soziale Politik verwirklichen. Ich bin dafür, das derzeit auch mit den Linken in der Koalition zu machen, bin aber gleichzeitig dafür, eine Vision aufzubauen für in 4 Jahren, wo wir beispielsweise jetzt nur mal angedacht eine Kanzlerkandidatin Hannelore Kraft hätten mit einem linken Programm und wo die Linke als Partei auch personell stärker vertreten wäre wieder.
Okay, klare Sache. Danke, Herr Kirsch.
Tschüss.
Tschüss. Jetzt gehen wir nach Hannover zu Mike Schulze.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Kitzler. Ja,
Sie müssen nur das Radio ausmachen, Herr Schulze.
Ist ja aus.
Wunderbar. Wie sehen Sie denn die Linke?
Also nach meinem Dafürhalten brauchen wir die Linke in Deutschland nicht, weil die Linke sich bundespolitisch der Verantwortung verweigert. Sie ist nicht bereit, im Bundestag Koalition einzugehen und ist deshalb auch für die Westwählerschaft zum großen Teil nicht mehr wählbar, wie ja die letzten Landtagswahlen schon gezeigt haben. Und sie ist in den westlichen Ländern nur noch im Saarland aufgrund des Lafontaine-Bonus vertreten. Es müssten langfristig bei den Linken neue Kräfte installiert werden, die auch bereit sind, spätestens 2017 dann Kompromisse einzugehen mit der SPD und den Grünen, um dann eine Regierung bilden zu können.
Also das ist ja das große Problem, das bei der Linken herrscht. Ne? Will man jetzt politisch wirklich mitgestalten oder will man Fundamentalopposition betreiben? Ja. Sie sehen die Linke eher auf der Seite der Fundamentalopposition, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, genau.
Okay. Herr Schulze, dann danke ich Ihnen für den Anruf.
Ja.
Tschüss, machen Sie es gut.
Tschüss.
Jetzt sind wir in Berlin. Hannelore Hanack ist in der Leitung. Guten Morgen, Frau Hanack.
Guten Morgen, Herr Dr. Kitzler. Also ich glaube, der alte Wiener hat mal gesagt, ein Land, was nur eine Regierung und keine Opposition hat, um das ist es schlecht bestellt. Und deswegen bin ich der Meinung, die Linke muss unbedingt in den Bundestag.
Allein aber schon, weil wir da eine gute, ist die Frage, aber starke Opposition brauchen, ja?
Opposition, ja. Ich wünsche sogar noch, dass diese fürchterliche Partei da, diese Alternative für Deutschland in den Bundestag einbringt, nur damit wieder Leben reinkommt. Wir haben da eine 4-Parteien-Koalition. Es ist einfach so.
Also würden Sie auch sagen, wir haben, jetzt mal sage ich, rechts von der Linken einen politischen Einheitsbrei und die Linke ist sozusagen die Einzige, die da ein bisschen Kontra gibt.
Im Augenblick ja. Ich darf mal ein Beispiel sagen. Anfang des Monats hat die ILO die letzten Daten rausgegeben. Die besagten, dass in Europa die Schulden weiter gestiegen sind. Nicht mal stagniert, sondern der Schuldenberg wächst immer weiter. Wir sind übrigens an der Spitze mit 2 Billionen. Das wird alles nicht gesagt. Ich habe gedacht, nun hat ja die SPD ein bisschen Futter und die werden ja im Parlament loslegen.
Ja.
Oder die Grünen.
Ja.
Kein Wort fiel darüber. Da kam dann die Frau Wagenknecht und hat das alles sehr schön gesagt. War eine wunderbare Rede, klar, analytisch und war nicht zu widerlegen. Es macht gar niemand den Versuch, die Frau mal zu widerlegen, weil sie es nicht können. Mhm. Sie sagt also, einfach die Wahrheit.
Man kann ja als Wähler jetzt auch sagen, warum soll ich denn überhaupt eine Partei wählen, wenn ich eh schon weiß, die wähle ich zwar, aber die will nicht politisch mitgestalten. Für Sie ist es sozusagen, dass eine Partei in die Opposition geht, auch schon ein Wert an sich, ja?
Na, selbstverständlich. Mhm. Ohne Opposition geht es doch gar nicht. Es gibt ja, es war ja mal ein Hörer, der sagt, die sollen sich alle an einen Tisch setzen und sind alle gemeinsam regieren, sich vertragen. Um Gottes Willen. Das okay. Kann ja alles nicht wahr sein. Natürlich brauchen wir die Linke. Und die SPD ist ja zu feige, in den Ländern mit der Linken zu koalieren. Die trauen sich ja einfach nicht. Die haben Angst vor der Presse. Mhm. Das ist das Problem. Mhm. Und im Bund geht es einfach nicht.
Würden Sie auch sagen, dass Angela Merkel und Peer Steinbrück sich fast zum Verwechseln, jetzt nicht äußerlich, aber programmatisch ähnlich sind, wie manche das sehen?
Das Einzige ist, dass ich Herrn Steinbrück seine Aussagen eher abnehme. Frau Merkel nehme ich gar nichts mehr ab. Ist eine Frau für die Wirtschaft und weiter gar nichts.
Mhm. Okay, Frau Hanack, danke für den Anruf.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Machen Sie es gut, tschüss. Jetzt sind wir in Hohenneuendorf bei Renate Ellwart. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ach, wie schön. Wie schön ist es doch, dass wir so verschiedener Meinung sein
Ja, ist
können.
Doch herrlich, oder?
Der Herr Kirsch hat mir vorhin ziemlich aus dem Herzen gesprochen. Aber also ich halte überhaupt nichts von dieser Partei, weil ich der ihre DDR-Vergangenheit absolut vorwerfe.
Ja.
Dass die da so viel mitgeschleppt haben und auf Kosten der DDR-Bürger auch ihre Gelder da mitgenommen haben. Und das werfe ich denen absolut vor.
Nun können wir auch sagen, das ist natürlich 25 Jahre her. Jetzt könnte man natürlich sagen, das sind fast 25 Jahre her, nicht?
Ja, ohne Frage. Da sind bestimmt auch gute Leute drin mit guten Meinungen. Die sollten in einer anderen Partei sein. Eben in der SPD zum Beispiel, dass die da eben stärker wäre und aussagekräftiger und dass sie was bewirken könnten. Und ich wünsche mir sowieso Politiker, die nicht um der Macht willen, um ihre eigenen Macht willen und um ihrer Partei willen da Posten einnehmen, sondern die sich darüber klar sind, dass die für die Menschen da sind. Mhm. Die machen ihre Arbeit, um für die Menschen da zu sein. Und das vergessen die meisten Politiker. Mhm. Wenn sie hohe Posten haben und wenn sie was zu sagen haben. Die dürfen die Basis nicht vergessen.
Ja, ich meine, natürlich muss man sagen, viele Politiker machen ganz viele Termine pausenlos an der Basis, sind in ihren Wahlkreisen unterwegs und tun genau das. Aber na klar, das ist ein grundsätzliches Problem, was viele sehen. Wenn jetzt die Linke sagt, 100% sozial, wir sind das soziale Gewissen, ist das was viele Wähler ansprechen wird bei dieser Wahl, die ansteht oder nicht?
Kann ich mir schon vorstellen. Das ist es eben, was eben leider der SPD abgeht im Laufe der Jahre. Mhm. Aber die müssen sich eben irgendwie erneuern, regenerieren oder so. Da steht ja doch eine gewisse aussagekräftige Geschichte auch hinter. Und zur Wahl, da sage ich immer, zur Wahl gehen muss man, selbst wenn man vielleicht einen ungültigen Zettel abgibt, weil man nicht weiß, wen man wählen soll, aber wenn man nicht hingeht, kann man sich hundertprozentig sicher sein, dass genau die gewinnen, die man nicht haben will.
Aha. Also Sie haben jetzt ganz grundsätzliche Probleme mit der Linken wegen der DDR-Vergangenheit, haben Sie gesagt. Ja. Aber ist das für Sie auch ein Motiv, eine Partei zu wählen, die in die Opposition geht, weil mir eben, wie Ihre Vorrednerin Frau Hanack gerade sagte, eine Opposition brauchen? Oder ist das für Sie, wählen Sie eigentlich eher eine Partei, von der Sie glauben, dass die muss auch an die Regierung?
Das ist auch wichtig, eine Opposition. Die Politiker müssen einfach lernen, auch an einem Strang zu ziehen, auch wenn sie in verschiedenen Parteien sind, dass die Partei dann nicht mehr so wichtig ist, sondern dass die Sachthemen wichtig werden und dass sie lernen, ach ja, die haben die gleiche Meinung, da haben wir eine Basis, da können wir was erreichen, auf irgendeinem sozialen Gebieten zum Beispiel, für die Schule oder für die Kranken oder für die Alten oder wie auch immer.
Mhm. Okay, danke Ihnen für den Anruf, Frau Ellwart. Tschüss. Und jetzt schalten wir nach Hamburg. Peter Knebel ist dran. Guten Morgen, Herr Knebel.
Ja, guten Morgen, Herr Kitzler. Gruß in die Runde. Also ich kann vielleicht die erste Frage beantworten. Wir brauchen eine sozialistische Alternative, auf jeden Fall. Ich stimme also dem Herrn Gutzeit und auch einigen Thesen von dem Herrn Kirsch durchaus zu. Was Herr Kirsch über dieses Presseorgan mit den vier Buchstaben gesagt habe, und ich spitze es jetzt mal zu, ich rücke diese Zeitung bald in die Nähe des Stürmers.
Ja.
Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil das geht nicht, was da teilweise läuft. Zum Wahlkampf der SPD, er ist einschläfernd. Ich hatte mir also ein bisschen mehr Esprit von dieser Mannschaft gedacht, weil ich versuche wirklich also auch so im Internet und auch wenn ich Zeit habe in Phoenix da so Dinge heute, ich habe mir den Parteitag von der Linken angesehen, zu den Geldern, was diese Dame da eben sagte, ich erinnere da mal an die jüdischen Vermächtnisse der CDU, jede Partei.
Roland Koch, nicht wahr?
Ja, diese, was sagt er noch, diese meistbietende Aufklärung, und ich kriege das gar nicht mehr zusammen.
Brutalst möglich,
vielen Dank für den Hinweis. Genau. Ja, zurück zur Linken, also dort wächst eine interessante Politikergeneration zusammen. Die Frau Kipping hat eine sehr gute Rede, brauche ich jetzt gar nicht darauf einzugehen, der Herr Gysi sowieso. Ich sehe also auch noch diese Frau Wagenknecht, obwohl sie also in der kommunistischen Plattform ist. Ich finde, das ist eine hochintelligente Frau und gepaart also auch mit einem Auftreten, das sehr zurückhaltend ist. Schauen Sie mal in die Talkshows hinein, während sich andere Politiker dort in der Debatte, die haben alle einen Kurs nötig. Debatte, wie führe ich eigentlich eine Debatte? Lasse ich andere ausreden? Die Frau hat also wirklich Benimm und führt eine Diskussion, wo man wirklich sagen kann, sie lässt andere zu Wort kommen, sie hört anderen zu, äußert ihre Meinung, bleibt ruhig und so weiter. Und wenn ich dann andere Leute in diesen Runden sehe, ja, also das dazu.
Also zusammengefasst, das Personal gefällt Ihnen bei der Linken?
Das Personal, also das, was ich hier jetzt sehe an Nachwuchspersonal, gefällt mir wirklich. Mhm. Und ich meine auch, wenn ich die politische Lage sehe, und da gebe ich dem Herrn Gutzeit mit seiner Angst vor sozialen Unruhen, weil wir gehen auf eine Rezession zu, eindeutig. Die Finanzzeichen stehen auf Sturm, auch wenn die Börse sonst wo hinausschießt. Man muss also auch bei den Börsenkursen immer die Inflation berücksichtigen, die da stattfindet. Dort hat zwischen 2000 und heute sind kaum Gewinne mitgenommen worden. Also die Anlage, die Sie 2000 jetzt getätigt haben, ist durch die Inflation, auch wenn wir jetzt mit dem DAX bei 8.000 stehen und der Dow Jones bei 15.000, man muss das immer unter dem Aspekt der Inflation. Das würde hier aber zu weit führen. Mhm. Dort wird uns eine wirtschaftliche Lage vorgegaukelt. Auch das, was noch jemand sagte, ich weiß jetzt nicht, wer das war, dass also im Prinzip die Schuldenkrise in Europa immer weiter wächst, nicht mal stagniert, geschweige denn rückläufig ist, sondern eindeutig gewachsen ist. Und dieses krampfhafte Verschweigen der politischen Kreise gegenüber der zahlenden Bevölkerung, da meine ich schon, dass dort wirklich mal eine Tabula Rasa gemacht werden muss, ein Additionsstrich gezogen werden muss und aufgerechnet werden muss.
Und würden Sie sagen, die Linke hat da die richtigen Antworten? Gerade wenn man sich jetzt also so Lafontaine anhört, der sagt, ja, ob wir einen Euro brauchen, ist so die Frage.
Also ich vertrete die These von Lafontaine. Ich habe diese Rede nicht gehört, in der er das gesagt hat. Es macht schon
War, glaube ich, ein Sinn, Interview, glaube ich.
Aber ja, es macht schon Sinn, dass einige südliche Länder, wenn ich an Griechenland denke, die kommen nie aus dieser Sache heraus. Etwas anderes ist das bei Zypern, die haben Erdgas vor der Tür. Die sind in 5 oder 6 Jahren, wenn sie das geschickt machen, wieder heraus. Wir müssen diesen Ländern eine Tür öffnen, damit sie aus dieser Euro-Falle herauskommen. Weil es kann ja nicht sein, dass man ganze Jahrgänge, eine ganze Generation quasi in die Armut schickt, und hier auch nach Deutschland holen. Man spricht immer von spanischen Bürgern, die nach Deutschland kommen. 2/3 dieser Leute, die im letzten halben Jahr nach Deutschland gekommen sind, aus Spanien, sind schon wieder zurückgegangen. Mhm. Und da kommt überhaupt nichts von in der Presse, sondern man muss sich dann schon wirklich also im Internet schlau machen, dort die entsprechenden Statistiken aufrufen, auch von der EG, um das überhaupt zu erfahren. Ja. Und auf der anderen Seite geht es auch nicht, einem Industrieland in Europa die Jugend zu nehmen. Die wird ja gebraucht, um das Land wieder aufzubauen.
Okay, jetzt sind wir ein bisschen weit weg von der Linken.
Genau. Ja, okay, also um auch diese weiteren Fragen zu beantworten, die Linke ist keine Regionalpartei, jedenfalls nicht im Osten. Und ich sehe auch Chancen im Westen der Partei. Und brauchen wir überhaupt eine sozialistische Alternative? Ja, eindeutig. In welcher Größenordnung? Ich würde der Linken durchaus eine Position mindestens wie der FDP wünschen, damit wir wirklich
die FDP von 2009, nicht von jetzt.
Ja, nicht von jetzt, das ist klar. Aber sagen wir um die 10, 15, 18%, weil das halte ich für wirklich sehr wichtig, dass hier ein Gegengewicht, weil von der SPD ist in diesem Wahlkampf und auch nach der Bundestagswahl, dort wird eine große Koalition angestrebt, in der Herr Steinbrück den Wirtschaftsministerposten übernimmt und dann hat sich das. Mhm. Und dann ist okay. dann ist erstmal wieder 4 Jahre Ruhe.
Lassen wir so stehen, klare Sache. Danke, Herr Knebel. Tschüss. Tschüss. In Edemissen sind wir jetzt noch bei Holger Förstemann. Guten Morgen.
Jo, schönen guten Morgen in die Runde. Also das waren ja jetzt Beiträge, da traue ich mich ja kaum noch was zu sagen.
Wagen Sie es, also, frisch auf.
Wirklich wunderbar, also hervorragende
Beiträge. Aber wir haben viele linken Freunde, muss ich sagen, heute in der
Runde.
Durch
die Bank, ja. Also ich möchte mal anfangen damit, dass die etablierten Parteien ja eigentlich nur noch Machterhaltungsstrategien verfolgen. Das heißt, es gibt keine echten Inhalte mehr. Die Inhalte sind mehr oder weniger austauschbar. Und es wird mit Personen Wahlkampf gemacht. Zum Beispiel jetzt diese Frau Merkel wird diesem Herrn, wie heißt er, Steinbrück. Steinbrück heißt er, ne?
Ja, ja.
Dem wird sie gegenübergestellt. Und dann hat der Wähler halt die Wahl zwischen Pest oder Cholera.
Aber Herr Förstemann, jetzt muss ich mal ein bisschen ketzerisch fragen. Sie sagen keine echten Inhalte mehr. Die Linke, na klar, die gibt jetzt ein paar markige Sprüche ab. Auf der anderen Seite weiß sie genau, sie wird eh nicht in Regierungsverantwortung kommen nach dieser Bundestagswahl. Sind das denn echte Inhalte denn?
Ja, natürlich sind das echte Inhalte. Es geht ja gar nicht darum, dass die Linke jetzt eine Regierungspartei wird. Es geht darum, dass es eine soziale Opposition gibt, die es eigentlich nicht mehr gibt, seit die Grünen sowas wie eine gelbe, seit die Grünen eine FDP geworden sind. Mhm. Die Grünen haben sich ja der FDP sehr angenähert. Früher waren die Grünen mal der linke soziale Flügel und heute ist es eben die Linke, die der linke soziale Flügel ist. Das hat ja auch nichts damit zu tun, dass sie ursprünglich mal aus der SED oder PDS oder irgendwas hervorgehen.
Ja.
Die SPD und die CDU haben ja genauso in der nationalsozialistischen Zeit irgendwie ihre Existenzberechtigung gehabt. Worum es mir jetzt eigentlich geht, ist, dass die Linke als Koalitionspartei ernst genommen werden sollte, weil die kritische Masse jetzt noch nicht erreicht ist. Das bedeutet, die Leute, die Leute, die sozial schlecht gestellt sind,
ja,
die brauchen eine Lobby und die haben halt keine. Hartz-IV-Empfänger haben keine Lobby, Zeitarbeiter haben keine Lobby und da geht es dann um solche Themen wie Mindestlöhne oder so.
Und genau die Rolle könnte die Linke spielen, Ihrer Meinung nach, oder muss die Linke spielen?
Muss, ja. Tut sie auch. Ist ja auch ganz klar. Ich bin ein großer Freund von Gregor Gysi, weil er eigentlich immer die Sachen so auf den Punkt bringt, wie es eigentlich auch gesagt werden müsste, wobei man dann als Normalbürger dann teilweise schon das Problem hat, dass es sich um eine Satire handelt. Aber er hat recht. Alles, was er sagt, stimmt auf den Punkt. Und die Menschen, die sonst vielleicht auch nicht wählen gehen, so wie es auch schon einer der vorherigen Anrufer gesagt hat, die können durch sowas aktiviert werden, weil sie das Gefühl dann bekommen, dass ihre Interessen auch wieder vertreten werden, was ich für ganz wichtig halte.
Mhm. Okay, ja? Danke, Herr Förstemann.
Vielen Dank, gute Nacht.
Gute Nacht Ihnen auch, tschüss. In Gießen, Klaus Schmidt. Guten Morgen, Herr Schmidt.
Ja, guten Morgen, hallo. Also ich denke auch, dass wir eine Alternative brauchen zu den Volksparteien, und zwar deswegen, weil der Kapitalismus ja globalisiert ist. Und der Kapitalismus, dieser globalisierte Kapitalismus, baut ja auf Konkurrenz auf. Mhm. Selbst ist er aber konkurrenzlos. Das heißt, um einfach dem Kapitalismus mal eine Konkurrenz zu geben.
Das ist aber spitz, finde ich. Ja, ist gut. Ja, gefällt mir.
Ja, und zwar international. Ja, da brauchen wir die Linke. Also nationalen Sozialismus hatten wir schon. Haben wir sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ne?
Mhm.
Und jetzt brauchen wir einen internationalen Sozialismus. Und der ist vertreten einzig und alleine von den Linken.
Aha, aha.
Ja? Der eben jetzt so haben wir diesem globalisierten Kapitalismus einen Konkurrenzpartner an die Hand gibt. Ne? Wo dann eben jetzt weltweit die Menschen entscheiden können, ob sie eben jetzt im kapitalistischen System leben wollen oder eben jetzt in einem sozialistischen.
Also die Linkspartei als die Partei, die für die Systemalternative steht.
So ist das. Als Alternative, als Konkurrenzpartner zum Kapitalismus. Mhm. Dass der Kapitalismus nicht sich immer wieder neu Lügen straft.
Ich meine, nun kann man natürlich sagen, auf Parteienebene kann man unterschiedliche Parteien ausprobieren mal und mal sehen, wie der eine regiert, wie der andere regiert. So ein Systemwechsel ist natürlich ein bisschen größeres Projekt, in der Regel mit Revolutionen verbunden.
Ja, es ist ja kein Systemwechsel. Es wäre ja innerhalb des Kapitalismus ja eben das System immanent, weil der Kapitalismus baut auf Konkurrenz, ist aber selber konkurrenzlos. Ne? Also es wäre eben jetzt eigentlich nur so, dass man den Kapitalismus dann ernst nimmt.
Aha,
ne? Und nicht eben jetzt als Lügenbaron strafen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das sozusagen die Mitglieder der Linken teilen würden, dass sie diejenigen sind, die den Kapitalismus ernst nehmen. Vielleicht sogar ja, ich weiß es nicht.
In dem Gesichtspunkt könnte es sogar der Fall sein. Es wurde schon öfters mal jetzt diese Euro-Falle erwähnt, dass da die Länder darunter leiden. Es ist gar keine Euro-Falle, die da eben jetzt abläuft mit dem Euro,
ja,
sondern es ist eine Bankenfalle. Oh, nochmal genauer gesagt, es ist eine Goldman Sachs-Falle.
Ja.
Ja. Goldman Sachs, Hauptaktionär Rothschild, und die Bilderberger haben wir jetzt auch schon öfters erwähnt.
Ja.
Vordenker ist auch Rothschild. Da waren ja sämtliche führenden Parteimitglieder eben eingeladen, inklusive eben der Per Steinbrück. Also von daher sind die meines Erachtens mal wieder weg, mhm, als tatsächlich Alternativdenkende.
Mhm. Also die Linke als die Partei, die den Kapitalismus beim Wort nimmt am Ende.
Ja, letztendlich. Und weil sie Konkurrenz bietet, und zwar globalen Konkurrenz zu diesem Kapitalismus. Aber nochmal zu den Finanzkrisen 2000 und die Finanzkrise 2008. Die waren eben jetzt tatsächlich, wenn man da mal genauer hinguckt, waren die inszeniert. Und das ist eine ganz üble Geschichte, wenn eben jetzt wenige Menschen die Möglichkeit haben, alleine schon die Möglichkeit haben, so Finanzkrisen zu installieren, sozusagen, dass eben jetzt die Länder und die Nationen der Welt zittern. Das hatten wir schon mal.
Ja.
Und zwar war das 1929. Und da hat die US-Regierung daraufhin die Hedgefonds verboten und die Leerverkäufe verboten. Und die wurden unter der Margaret Thatcher, unter anderem auch dann von Gerhard Schröder und Fischer, wieder legalisiert. Das heißt also, die stabilisierenden Säulen dieses Kapitalismus wurden da wieder abgebaut.
Okay. Herr Schmidt, danke für diese Lektion in Sachen Kapitalismus. Machen Sie es gut, ja? Tschüss.
Ich bedanke mich. Tschüss.
Tschüss. Jetzt sind wir nochmal in Berlin. Gerd Rainer Lübcke ist dran. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen an Sie alle. Es ist ja schon vieles gesagt und auch ganz groß ausgeholt worden. Aber ich habe gerade im Internet Ihre Fragestellung, ob wir sie brauchen als sozialistische Alternative. Also ich erlebe die Linke eigentlich nur als seit 2022 und als Dauerprotestpartei ohne Nachweis, dass sie in den entsprechenden Regierungsverantwortung, also da ist eine Landesregierung, Mecklenburg-Vorpommern,
Berlin,
Brandenburg, besser könnten und so weiter. Und nehmen wir mal den Herrn Gysi, ja, der war hier ein halbes Jahr, glaube ich, in Berlin Wirtschaftssenator, hat da auch nur flotte Sprüche geklopft und einen üblichen Medienrummel abgezogen. Und nachher ist er kleinlaut und beschämt in Rückzug gegangen, wegen nichts tun auch noch, wegen so einer Reisekostenabrechnung. Ich kann mich erinnern, der hat in diesem Jahr eigentlich überhaupt nicht groß gemacht.
Mhm.
Lafontaine, gucken wir mal, der für den Schaden in der SPD da angerührt hat, dass er sich da einfach so aus dieser Verantwortung mit brüskürendem Verhalten und Schmollmund zurückgezogen hat, weil sie nicht nach seiner Pfeife getanzt haben. Ja?
Mhm.
Wenn ich mir mal anschaue, ich muss ja immer darauf gucken, können denn die das? Versprechen sie nur, bei der Linken sind ja noch so viele Vertreter dabei aus der alten SED-Nomenklatura. Zwei Drittel der Mitglieder sind häufig immer noch als aus alten SED-Kadern bestehend. Und die sind teilweise schon weit, weit über 70 Jahre alt. Die paar, und was wir an Westimporten, würde ich mal sagen, dabei haben, die können das ja gar nicht ersetzen. Ganz im Gegenteil. die Petra Pau zum Beispiel, die ich sehr schätze, der höre ich gerne mal zu. Ja, die hat tolle Ansätze, immer wieder dabei. Die empfangen sie da in ihrem Wahlkreis im Keller da unten mit Transparenten. Zum 17. Juni hat sie mal was Kritisches gesagt. Wir wollen nur mal nachdenken. Das haben wir dir nicht erlaubt. Den André Brie, ein kritischer Denker, abgeputzt, rausgeschmissen. Dietmar Bartsch genauso. Ja, wenn dann mal ein Harald Wolf kommt, der mal ein bisschen realistisch was sagt, dann wird er aber auch wieder zurückgedrängt. Ja? Mhm. Ich glaube, mit diesem Parteiprogramm, was sie da haben, das sind Wunschvorstellungen, da sind die Forderungen auch nicht zu erwirtschaften.
Also wenn die Linke jetzt sagt 100% sozial, dann tun sie das ab unter der Überschrift flotte Sprüche sozusagen.
Sind sie ja auch gar nicht. Gucken Sie doch mal, was die hier hinterlassen haben, allein im Bereich der Wirtschaft, dieses Fiasko, diese Nomenklatura, die sich da speichern hat, Gesundheitswesen mit besonderen Versorgungseinrichtungen für die Regierung und Polizei, ja, geht gar nicht. Das würden wir sofort wieder machen. Die Strukturen sind ja nach wie vor in deren Köpfen drin. Und mal abschließend dazu, wenn ich mir mal die Argumentation und also die sozialen Fragen, die die Linken da so aufhören, angucke, und jetzt aktuell haben wir ja, optisch sehen wir das ja, die wirtschaftliche Situation in den ostdeutschen Überschwemmungsgebieten, ja, die scheint ja nur wirklich in der Breite nicht so schlecht gewesen zu sein. Wenn ich mir mal diese schmucken Häuser, diese schönen Städte und auch diese Konsumkennzeichen da mal anschaue und guck mal bloß so einen alten Polizeiruf 110 von Mitte, Ende der 80er Jahre, da waren sie doch nur Ruinen, grau. Und jetzt? Und das würden die genauso machen, weil gar nicht diese Leute da sind. Die Frau Wagenknecht, die hat ja selbst in ihrem privaten Bereich damals da mit ihr in Düsseldorf nicht durchgesehen. Der hat ja da Urkundenfälschung begangen und alle möglichen anderen.
Also und das Argument, was wir heute auch schon hatten, viel diskutiert haben, wir brauchen eine Partei, die wirklich Opposition macht.
Sicher. Aber sie muss es können. Sie muss es können. Sie müssen Parolen raushauen. Selbstverständlich. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was die anderen da so machen. Das ist ja eine breite Palette. Mhm. Aber sich hinzustellen, ich war immer für links und ich bin dafür, die müssen es machen können. Das ist das Problem. Und der Herr Gysi stellt sich doch immer wieder hin mit salbungsvollen Reden und spricht über Gerechtigkeit. Morgen ein bisschen an die Dinge zu erinnern, die er damals als Leiter der Rechtsanwaltskanzlei hier in Ost-Berlin angestellt hat. Das hat mit Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun gehabt. Aber das ist am Rande. Ich misstraue den Leuten, weil sie, wenn sie die Macht haben, ähnlich wieder verfahren werden. Sie sitzen dann in der Klemme und dann werden Parteiprogramme, dann werden die hervorgeholt und so muss es sein. Und dann haben wir bald wieder eine Partei neuen Typs und Parteidisziplin. Das geht nicht.
Okay.
Demokratie muss was anderes sein. Ich danke Ihnen.
Herr Lübcke, gute Nacht. Machen Sie es gut. Tschüss.